Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Alles außer flach, das ist das Motto des Gastlandes Niederlande und Flandern, der Gastländer, muss man eher sagen. Flandern ist der niederländisch sprechende Teil Belgiens. Hier auf der Leipziger Buchmesse, beides sind recht kleine Länder, aber sie haben eine vielfältige und reiche Literaturszene. Ich freue mich sehr, dass die niederländische Autorin Lisa Weder hier bei mir zu Gast ist und der niederländische Autor Marty Steen am Stand vom Deutschlandfunk Kultur hier auf der Leipziger Buchmesse. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden.
Danke.
Dankeschön.
Lisa Weder hat in ihrem sehr erfolgreichen Debüt Alexandra ihre eigene Familiengeschichte mit der Geschichte der Ukraine verwoben, denn von dort stammt ihre Großmutter. Und in ihrem neuen, gerade ganz frisch erschienenen Buch, das ganz und gar ungewöhnlich ist, Tanz, Tanz, Revolution heißt es, und da drin gibt es einen Satz, der heißt: Stell dir vor, du könntest mit deinem Tanz den Krieg beenden. Marty Steen hat unter anderem auch sehr erfolgreiche, wunderbar lakonische Kriminalromane geschrieben, um den Ermittler Lieve Cupido, der von seinen deutschen Kollegen der Holländer genannt wird. Und gerade auch ganz frisch erschienen ist der dritte Teil dieser Kriminalromane, Der Retter ist der Titel. Ja, so unterschiedlich diese Bücher auch sind, ich habe mir im Vorfeld ein paar Stichpunkte überlegt, unter denen wir dieses Gespräch führen könnten, um vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten zu finden, hoffe ich zumindest. Aber erstmal die Frage: Gefällt Ihnen das Motto dieses Gastlandauftritts, alles außer flach?
Ja, natürlich. Was die damit meinen, ist, dass wir nicht alle gleich sind, dass es viele Unterschiede gibt, auch in so einem flachen Land. An der anderen Seite glaube ich, dass man auch stolz sein kann auf ein Flachland. Es wäre sehr merkwürdig, als der Schweiz hatte gesagt, alles außer Bergen. Aber das alles außer flach, dass wir uns sehr, auch sehr unterschiedlich sind in Nederland, ja, das gefällt mir sehr. Und dir?
Ja, ich denke, dass wir sehr diverse Autoren, Autorinnen mitbringen hier nach Deutschland. Und viele verschiedene Stimmen und jung und alt. Und es gibt eine sehr große Menge junger Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und ich denke, dass das für mich, ich bin 35, wichtig ist, dass wir mit einer jungen Gruppe sind, mit neuen Stimmen. Und dass wir hier so viel Raum, ich weiß nicht, wie ich das sagen muss, kriegen. Das macht viel Spaß für uns.
Aber jetzt fühle ich mich richtig
an. Ah, nein.
Es ist auch schön, dass wir doch ein wenig ältere,
nicht alte.
Alles außer flach.
Genau. Ein Stichpunkt, den ich mir überlegt hatte, war Heimat. Heimat klingt erstmal heimelig und auch übersichtlich, aber das ist es in beiden Fällen in diesen Büchern gar nicht. Bei Alexandra in dem Debütroman von Lisa Weder geht es nämlich gar nicht um ihre Heimat, um Lisa Weders Heimat, sondern um die Heimat ihrer Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis aus dem Donbass nach Deutschland deportiert wurde und anschließend nach dem Krieg in den Niederlanden blieb. Und damit sind wir eigentlich schon in Europa. Was war damals der Anlass für Sie, sich damit zu befassen, mit der Familie Ihrer Großmutter und überhaupt auch in dieses Land zu reisen?
Das ist ein sehr großer Anlass. Ich habe immer sehr viel gelesen über den Zweiten Weltkrieg. Das war, seit ich 7 Jahre, 10 Jahre alt bin, ein von meinen favoriten Themen, um über zu lesen. Und meine Großmutter Alexandra ist wie 1,1 Millionen Mädchen aus der Sowjetunion verschleppt worden, um zu arbeiten in Deutschland. Das ist eine so große Gruppe. Aber das Wort Ostarbeiterin, das meine Großmutter mir erzählte in 2013, hatte ich noch nie gelesen. Ich hatte fast noch nie in die Niederlande davon gehört. Und das war für mich der große Anfang, um das Buch zu schreiben. Aber dann gab es natürlich in 2014 schon Krieg in der Donbass.
Genau.
Und ich hatte einen Onkel, er wurde ermordet worden bei Separatisten in 2015. Und dann habe ich mehr und mehr Forschung gemacht, nicht nur über die Verschleppungsgeschichte meiner Großmutter, aber auch über die ehrere Geschichte von den 30er Jahren unter Stalin, der Holodomor, der große Hunger.
Auch die Zwangskollektivierung.
Ja, alles. Und dann gab es plötzlich ein Jahrhundertbuch.
Und man sieht in diesem Buch auch, dass sich Geschichte wiederholt.
Ja.
Wie ist das für Ihre Großmutter? Was sagt sie dazu?
Meine Großmutter Alexandra ist jetzt 99 Jahre alt. Sie ist leider nicht hier heute. Sie ist zu Hause in Dordrecht in den Niederlanden und trinkt, denke ich, ein bisschen Marrakesch und ein bisschen Tee.
Marrakesch, ja, was ist das?
Das ist ein süßes Likör. Es ist schrecklich, aber sie liebt das sehr viel. Was interessant ist, ja, für mich als Schriftsteller, ist, dass sie mehr und mehr redet über ihre jungen Jahre in der Ukraine, in der Donbass, in der Nähe von Lugansk ist sie aufgewachsen. Aber wenn in 2022 der Angriff anfing, fühlt es für meine Großmutter, ob es wieder einen Weltkrieg geben sollte, und sie hat viel Angst. Und jetzt reden wir nicht so viel über den Krieg, wir rufen nur Familie an und wir, ja, das ist alles, was sie macht, und ich denke, das reicht für eine alte Frau wie sie.
Hat sich eigentlich für Sie der Begriff Heimat durch die Beschäftigung mit der Ukraine und dieser Familiengeschichte verändert?
Ja, sehr. Ich arbeite schon 10 Jahre mit das Thema, und wenn man mehr liest über der Ukraine, mehr schreibt, ich war im Dezember in Kiew, ich gehe wieder nach Kiew im Mai. Das Land, das zieht mich rein und ich komme nie mehr aus. Es ist wie ein Pandoras Box. Es gibt mehr und mehr, um über zu schreiben, und für das nächste Buch soll ich wieder schreiben über die 30er Jahre zum Beispiel, wo in viele junge Schriftsteller ermordet worden sind bei Stalin. Das, ja, es gibt so viele Geschichten, die man hier noch nicht kennt.
Marti Steen, nochmal zum Begriff Heimat oder überhaupt zum Begriff Heimat. Die Frage an Sie. Es gibt ja inzwischen 3 Kriminalromane um Liewe Cupido. Gerade erschienen ist Der Retter, der 3. Teil. Liewe Cupido ist bei der Bundeskriminalpolizei See. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater ist Holländer. Er spricht Deutsch und er wird deswegen gern in dieser Grenzregion, in der die Romane spielen, eingesetzt, weil er eben beide Sprachen spricht. Ich habe gelesen in einer Kritik, da hat jemand Ihre Romane als Heimatromane mit Mord beschrieben. Trifft es das?
Ja, es ist ein Krimi, also Mord, das kann ich verstehen. Heimatromane, ich glaube auch, dass das stimmt in diesem Sinne, dass Liewe Cupido hat eine deutsche Mutter und einen niederländischen Vater. Und deswegen hat er eigentlich die Grenze durch seine Seele und kann er sich in beide Länder sehr gut mit den Leuten ausfinden. Mhm. Aber die Frage, was ist deine Heimat, Liewe Cupido, die hat noch niemand in diese Bücher gestellt. Ich bin auch sehr gespannt, was er dann antwortet. Weil er wird von seinen Kollegen der Holländer genannt, weil man so gut hören kann, dass er auf Texel aufgewachsen ist, in den Niederlanden aufgewachsen ist. Und seine Mutter hat auch sehr viel geschwiegen. Und deswegen hat er, als er sehr jung war, gedacht, man kann Deutsch nicht sprechen, man kann es nur singen, weil seine Mutter ihm immer in den Schlaf gesungen hat. Als er älter geworden ist, dann hat er sich von der Insel ein bisschen entfernt und ist nach das Land seiner Geburt gegangen. Deutschland hat hier nur einen Monat gewohnt. Dort arbeitet er mit der Bundespolizei See. Was ihm so gut macht in seiner Arbeit, ist, dass er eigentlich in dem Grenzgebiet so gut arbeiten kann, weil er ja entweder zu beiden Ländern gehört, aber auch nicht ganz zu beiden Ländern.
Ja, aber er versteht auch den Menschenschlag.
Er versteht
dort
die Menschen
auch, besonders auf den Inseln.
Aber ist unabhängig von beiden Seiten. Die beiden Seiten, die sehen ihn als jemand von das andere Land.
Was ich sehr interessant fand, also die Romane spielen in einem Grenzgebiet, oft im Wattenmeer, Niederlande, Deutschland. Und ich habe erfahren aus den Romanen, es gibt eine deutsch-niederländische Grenzfrage, die immer noch ungeklärt ist, seit Hunderten Jahren. Was ist das?
Ich habe angefangen, für den Rundfunk zu arbeiten, in Regionalrundfunk in Groningen, und das Radio Nord heißt das. Und von der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, wusste ich, dass es tatsächlich noch eine Grenzfrage gab. Ich glaube, das ist heute ein bisschen geregelt, niederländisches Wort. Aber damals war das noch sehr, wenn Delfzijl, das ist ein Hafen im Norden von Groningen, und die Deutschen haben gesagt, wenn man bei Delfzijl über den Deich geht und man steckt seinen Fuß im Wasser, ist man in Deutschland. Und die Niederländer haben gesagt, nein, das gibt da 2 Sandbänke, 25 Quadratkilometer Schlamm, das ist unser Schlamm. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, um dort eine Leiche zu haben und dass die niederländische Küstenwache die mitnimmt nach der Zelle und dass die Deutsche sagen, das ist unsere Leiche.
Genau, darum geht es ja in Ihren Büchern, in diesen drei Romanen auch immer wieder um das Gerangel der Zuständigkeiten, ne, zwischen den Behörden.
Das war ein internationales Konflikt zwischen Deutschland und Niederland und dann ist, ja, liebe Cupido, die zu beiden Seiten gehört, ist eigentlich der Mann, der dort ermittelt.
Lisa Weder, nochmal zu Ihrem ersten Roman, bevor wir zum neuen kommen. Da überquert Lisa, die Hauptfigur, ja auch eine Grenze, nämlich einmal zu Luhansk, also der Heimat ihrer Großmutter, und dann auch in eine surreale Welt. Sie landet in einem, wie es heißt, Palast der verlorenen Don-Kosaken und da trifft sie auf ihren Urgroßvater und auch noch auf andere Personen aus ihrer Familie. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Toten auf diese Weise sprechen zu lassen?
Das ist eine schwierige Frage, aber eine gute Frage, das ist kein Problem. Ich habe 8 Jahre an das Buch gearbeitet und es gab so viele Geschichten, worüber ich schreiben wollte. Die 30er Jahre, die Verschleppung meiner Großmutter, der Krieg in der Donbass seit 2014, meine eigene Geschichte, die Geschichte von Lisa, die wieder zurückgeht von den Niederlanden nach der Fabrik, wo ihre Großmutter gearbeitet hat in der Zweiten Weltkrieg.
In Deutschland.
Mhm. Ja, in Deutschland und dann wieder weiter nach der Ukraine. Und ich war fasziniert bei einem Palast. Das war ein Palast, das Stalin gebaut haben wollte in die 30er Jahre in Moskau. Und das sollte das größte Gebäude der Welt werden. Ein 416 Meter hohes Gebäude mit 316 Meter Gebäude und darauf ein 100 Meter hohen Lenin. Das ist total crazy. Das ist nicht normal. Es hat auch nicht geklappt. Natürlich. Und das war für mich eine sehr interessante Geschichte und das war in eine andere Version von das Buch, von das Manuskript, das Leitmotiv von der Roman, aber das ging nicht, das hatte kein Feuerwerk gegeben. Das war ein sehr langweiliges Buch eigentlich. Und ich wollte sehr gerne erzählen über meinen Urgroßvater, weil er die Geschichte kannte von den 30er Jahren und ich denke, dass es ein wichtiges Spiegel ist für diese Zeit schon wieder. Und ich wollte einen Platz bauen in das Buch. In das Buch läuft man als Leser ein bisschen rum ins Palast und man kann jede Tür öffnen und dann gibt es eine andere Zeit und andere Leute aus der Familie. Und so geht man nach oben und oben und oben und da oben sitzt Kolja. Und für mich ist es, Tod ist immer ein wichtiges Thema in meiner Arbeit. Ich mache nicht nur Bücher, auch Virtual Reality, Theater. Und hier war für mich es so interessant, dass es so viele Leute in der Ukraine gibt und speziell in der Donbass, die nicht exakt wissen, was die Heimat noch ist, was der Boden meint. Und hier habe ich das ist ein Kunstgriff, nennen wir das in die Niederlande, gemacht, wo die Toten noch immer warten, bis der Boden Ruhe hat. Ja, dafür ist das Palast perfekt. Und es macht auch viel Spaß und es gibt viel zu essen. So, ja, und Wodka und
das
Fisch.
Das stimmt, ja, es gibt ein wunderbares Buffet. Ja. Aber man versteht nach diesem sehr komplexen Buch wirklich viel besser auch dieses Leid dieses Volkes, der Ukraine.
Ja.
In dem neuen Roman Tanz Revolution, gerade erschienen, da geht es auch um Tote und es geht um einen Krieg in einem Land, das fiktiv ist, es heißt Bisulia. Und die Toten aus diesem Krieg, die Kriegstoten, tauchen in einem anderen Land, das könnten die Niederlande sein, ein Land in Europa, auf, in den Häusern und Wohnungen der Menschen. Und da sind sie plötzlich. Ja, und was nun? Die sehen furchtbar verstümmelt aus mit all ihren Wunden. Was wollten Sie damit zeigen, wie man den Krieg näher bringt zu den Menschen, die ihn nicht hautnah erleben?
Ja, ich arbeite schon, das habe ich schon gesagt, 10 Jahre mit Krieg, aber die letzten 2 Jahre habe ich so viel geredet mit Leuten aus ich lebe in den Niederlanden, die so viele philosophische Gespräche gemacht haben mit mir über das Schicksal von Menschen in Krieg. 2 Uhr fliegen mit einem Flugzeug. Kiew ist wirklich sehr in die Nähe, es ist noch immer Europa. Und für mich war das theoretische Debatte, die Diskussion, das Reden über das Schicksal ein anderer Mensch, weil wir hier im Frieden leben, das ist ein sehr großes Glück, dass wir das haben, das ist wirklich, wirklich groß. und ich fragte mich, wie kann ich das theoretische Diskutieren wegwerfen und die Frage ja wegwerfen und dann ja Menschen wirklich.
So wird es real.
Ja, dann wird es plötzlich real. Und wie mache ich das? Und für mich ist es ein Gedächtnis, ein Gedankenexperiment für die Leser. Man kann sich fragen, wenn ich morgen aufwache und es gibt in meinem Badezimmer eine junge Frau, tot und sie ist beblutet, aber ich kann sie wieder wach tanzen. Das ist die ganze große Frage der Romanz. Ist, ich denke, vielleicht ein philosophisches Buch, das weiß ich nicht. Ist auch sehr witzig, manchmal, so 3 oder 4 Mal. Aber dann muss man wirklich mit der Frage leben und da etwas mitmachen. Und das, ich denke, dass es eine sehr große Frage von unserer Zeit ist.
Absolut. Es geht darum, dass ein Video kursiert im Internet. Das zeigt einen Tanz und mit diesem Tanz kann man eben die Toten zum Leben wieder erwecken. Und nun geht es darum, dass manche das machen wollen. Also sofort, ja, ich gucke mir das Video ja an, wir machen diesen Tanz. Oder wir tanzen ihn, wir versuchen das und es gelingt auch in manchen Fällen. Und andere sagen, nö, das ist gar nicht mein Krieg.
Nein.
Also das ist auch sehr faszinierend, wie Menschen natürlich reagieren. Also das zeigt dieses Buch ganz deutlich, ganz unterschiedlich.
Ja, ich denke, das ist nicht mein Krieg, das ist in den Niederlanden ein sehr aktueller Satz. Die brauchen viele Menge Leute. Und es geht nicht nur über, zum Beispiel, das Buch geht nicht nur über Ukraine. Für mich geht es auch über die letzten 30er Jahre in Europa, wo wir viele Kriege gehabt haben. Wir haben Krieg gehabt in Georgien, in Südossetien, in Abchasien, in Moldawien gibt es Transnistrien, wo es Krieg gegeben hat. Wir haben Jugoslawien gesehen. Es ist wirklich, wenn das Buch perfekt würde für mich, sollte es keine, wie heißt das, Kaften haben?
Kein Cover?
Ja, kein Cover, und da könnte man das rumlesen, weil Krieg stoppt nicht. Mhm. Und es geht, denke ich, auch wirklich über Hoffnung. Es ist auch ein hoffnungsvoller Roman, worin es auch Personagen gibt, die wirklich etwas machen für ein anderes Mensch, die nicht kennen.
Die auch Flüchtlinge aufnehmen zum Beispiel.
Ja.
Denn diese Menschen, die wieder zum Leben erweckt wurden, die haben große Schwierigkeiten, wieder im Leben anzukommen. Mathistin, ich wollte Sie noch fragen, wir hatten jetzt das Thema Krieg, wir hatten Heimat, wir hatten Grenze, Europa. Das war gestern bei der Eröffnung zur Messe auch ein großes Thema, Europa, Identität und die Frage nach der Demokratie und die Gefahr, in der die Demokratie sich befindet. Wie ist das eigentlich für ein kleines Land wie die Niederlande mit Europa? Fühlt man sich da besonders verbunden oder kann man das so gar nicht sagen?
Ich glaube, die Niederlande sind von Anfang an Mitglieder gewesen von Europa. Also wir haben uns da immer sehr mit identifiziert. Wir leben auch in der Delta von der Rhein, also wir sind verbunden. Auch über Boden gesprochen. Der ganze Boden von Holland ist von den Flüssen aus dem Rest von Europa bei die am Küste, darauf leben wir. Wir leben auf dem Boden von der Rest von Europa. Ich war mal eingeladen bei einer Konferenz am Como-Meer von der Bischofskonferenz und Konrad-Adenauer-Stiftung, um zu reden über Europa. Da habe ich gefragt, ich bin eingeladen, hast du die richtige Matthäus Dehn? Ja, das war die richtige Matthäus Dehn. Und dann habe ich habe fast nichts gesagt. Ich habe nur zugehört, wie Italien und Frankreich und Deutschland miteinander gestritten haben über Europa. Und ich dachte, es ist nicht so leicht, um ein großes Land zu sein in Europa und zu denken, dass man am Steuer sitzt. Wir sitzen in der Rücksitz. Wir reden so ein bisschen mit den Leuten, die am Steuer sitzen. Und machen. Aber ich glaube, ja, auf die heutige politische Situation, ich mache mir sehr viel Sorgen. Ich spüre auch sehr viel Sorgen in Holland, auch mit der Wahl, die wir jetzt gehabt haben.
Wo Geert Wilders,
Gewonnen hat.
Aber er wird nicht Premierminister.
Aber nicht imstande ist, um selbst erster Minister zu werden. Und ja, wir machen uns alles sehr viel Sorgen, meine Kinder auch, aber es gibt so viel Wut, und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, was ich versuche mit Liebe Cupido zu machen, dass er in Grenze arbeitet und ja, dass wir über die Unterschiede voneinander, dass wir da über Spaß machen, aber wenn es echt Probleme gibt mit, ja, in Krimis, mit Unfällen und Verbrechen und Tod, dass wir doch alle Menschen sind, ja. So ein bisschen ein altmodisches Ideal vielleicht, aber ich glaube, dass, ja, ich finde das doch sehr wichtig, um zu versuchen, das in ein schönes Geschichte zu erzählen.
Sie haben sich ja mit dem Rhein auch befasst, in einer sehr schönen Kulturgeschichte des Rheins, weil Sie gerade von dem Rhein auch sprachen. Und ist das einer der europäischsten Flüsse oder warum haben Sie den gewählt?
Ja, das ist unser Fluss. Ja, es gibt noch die anderen Flüsse, zum Beispiel die Donau. Und die Donau hat seit 40 oder 50 Jahren gibt es einen Kanal zwischen der Donau und der Rhein. Und ich habe gesprochen mit einem Rheinschipper, der eine Schifffahrt macht auf den Rhein. Und ich sagte, du kannst auch nach der Donau fahren. Und da hat er gesagt, ja, das sind sehr wenige, die das machen. Das sind doch andere Leute. Und das hat mich erstaunt, dass er das gesagt hat. Aber so sieht man, wie ein Fluss, die schon tausende Jahre die Leute miteinander verbindet, dass das auch, ohne dass man das merkt, eine Verbindung macht zwischen Leuten.
Zwischen ist auch den Menschen, ja.
Ich habe auch bemerkt mit Veranstaltungen und Terminen, dass es immer sehr leicht ist eigentlich, um mit Leuten im Rheinland zu reden. Wir fühlen uns doch ein bisschen verbunden.
Ja. Alle die Menschen, die am Rhein leben sozusagen.
Ja,
das ist interessant. Ich wollte noch mal zu Ihrem Buch Tanz, Tanz, Revolution, Lisa Weder, kommen, weil wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen haben. Aber wichtig wäre noch zu hören, was ist das für ein Tanz? Also es wird zitiert, Pina Bausch, die große Choreografin, mit dem Wort tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. Und das haben Sie ja wörtlich genommen. Also mit einem Tanz, wir haben ja schon gesagt, der im Video kursiert, ein Tanz, der einen mystischen Ursprung hat, Menschen zum Leben zu erwecken. Wie sind Sie auf diesen Tanz? Gibt es so etwas in der Ukraine?
Es gibt sehr viele sehr alte Tanzen, nicht nur in der Ukraine, aber auch in vielen Ländern darum, zum Beispiel Rumänien, Bulgarien, wenn ich das gut sage, ich weiß nicht.
Ja. Rumänien, Bulgarien.
Ja, und ein von meinen favoriten Tanzen ist der Kukeri-Tanz aus Bulgarien. Und das ist, sagen die Bulgaren, 15.000 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber gut. Aber es ist ein sehr schöner Tanz, ein Ritual, worin man jedes Jahr das Dunkel raustanzt, der Teufel raustanzt. Und was mich so interessiert über all diese traditionellen Tanzen, die sehr, sehr alt sind und auch nicht christlich sind, sage ich das gut?
Ja. Heidnisch.
Ja, exakt. Dass man an etwas Größeres glauben muss, um das zu machen. Und in einem Interview mit einem Kukeri-Mann, und er hat ein sehr großes weißes Kostüm, trägt er, sieht sehr schön aus, ist wunderbar und mythisch, sieht mythisch aus. Und er erzählt, ich weiß nicht exakt, was wir machen, aber man muss daran glauben. Und wenn man nicht daran glaubt, ist man nur ein halbes Mensch.
Was es mit diesem Kostüm auf sich hat, das werden wir jetzt nicht verraten.
Nein.
Aber noch zu Ihrem neuen Roman, Matisdin, der Retter. Der basiert auf einem realen Fall, dem Untergang eines deutschen Seeschleppers.
Ja.
Und der wird hier Pollux genannt. Und der Ausgangspunkt ist, dass man an der englischen Küste ein Skelett findet, das eine Rettungsweste trägt mit dem Namen dieses Schiffes. Und man vermutet, es könnte sich um den Kapitän handeln, der als einziger damals nicht gerettet wurde. Und auch hier gibt es wieder so eine Kompetenzgeschichte, denn es sind tatsächlich damals bei dieser Rettungsaktion sowohl ein niederländischer und ein deutscher Seenotrettungskreuzer beteiligt gewesen. Wie sind Sie auf den Fall gestoßen?
Ja, Sie haben schon geredet über einen realen Fall von einem deutschen Seeschlepper, der Wotan. Ich glaube, 1990 hat er einen Unfall gehabt, nördlich von Terschelling. Was der Wotan passiert, das ist genau eigentlich, was Pollux passiert, mit dem Unterschied, und deswegen habe ich auch das dahinter noch im Nachwort geschrieben, von der Wotan sind alle Leute gerettet worden. Und die Seenotretter, die das gemacht haben, die sind richtige Helden. Das war eine gesamte Aktion von den Seenotrettern von Ameland und Terschelling. War eine sehr schwere Rettung, die haben es geschafft. Das interessiert mich. Ich denke, was, wenn nicht alle 15 gerettet sind, aber nur 14?
Das macht ja die Sache so spannend.
Und eine nicht gerettet ist. Dann sind das doch immer Helden, nicht? Man fragt sich nicht, was ist da eigentlich passiert? Das sind Helden. Dann habe ich das Unfall ein bisschen mehr nach Osten über Rottumer Plaat, also an die Grenze mit Deutschland. Dann kommen die Seenotretter von Amelander und die Seenotretter von Norderney zusammen. Und da fehlt dann am Ende ein Besatzungs- und das ist der Kapitän.
Wir sollten gar nicht viel verraten, es geht um Rache auf jeden Fall. Und das fand ich auch sehr spannend, um diesen Schweigekodex. Also ich vermute ja, Sie haben mit Seenotrettern auch gesprochen, aber die dürfen im Grunde nicht sagen, was da passiert ist an Deck.
Das Schweigen ist so stark, dass wir auch nicht über das Schweigen gesprochen haben. Aber es ist natürlich so, dass in dieser Roman geschieht, das passiert alles wie mit Spiegel. Mit Polizisten ist es auch so, dass man erst nach seinen Kollegen guckt und dann nach dem Rest von der Welt. Bei den Fischern, auf dem Fischerboot, wo der Kutter, Nordseekutter, wo der Vater von Liebe Cupido ertrunken ist, da habe die Besatzung auch nie erzählt. Also das
geht, verfolgt ihn ja auch.
Das geht über Schweigen und wie schwer es sein kann, für die Mitglieder von dieser kleinen Gruppe umzuschweigen.
Ein Kapitel, Lisa Weder, in Ihrem Buch, in Ihrem neuen Buch Tanz, Tanz, Revolution, geht darum, dass der Krieg immer näher an das Dorf in diesem fiktiven Land heranrückt. Der Tanz wird getanzt, um das Böse und in dem Fall den Krieg zu vertreiben, was nicht gelingt. Das liest sich qualvoll, aber das Buch, das haben Sie auch schon erwähnt, ist trotzdem hoffnungsvoll. Denn das Video überlebt sozusagen, das die Enkelin dieser Frau, die den Tanz getanzt hat, von ihr gemacht hat. Ist das auch, Ihr Buch so etwas wie der Tanz, also praktisch auf literarische Weise dem Krieg etwas entgegenzusetzen?
Ja, ich denke, dass wir, was ich viel höre, ist, dass wir alle ein bisschen War-Fatigue haben. Wir sind müde von Krieg und das ist normal. Man kann nicht jeden Tag der Krieg angucken. Ich mache das, aber es ist meine Arbeit. Und ich denke, dass das Buch versucht, wie ich als Enkelin auch von Alexandra versuche, die Zeit zu dichten, die Zeit etwas Extras zu geben. Und im Besonderen, weil die Tanz überlebt und Ritualen überleben die Geschichte, die sind da immer länger als die Menschen, dann können wir das einmal probieren, vielleicht 2,5 Jahre später oder 100 Jahre später. Ja, das ist für mich ein wirklich wichtiges Punkt von das Buch. Und Krieg ist auch nicht fertig, wenn es Frieden gibt. Und das ist, denke ich, das zweite Punkt. Es dauert so lange vor dem Video, um die Leute in ein anderes Land zu bereichen. Und noch immer haben die noch nicht die Mut manchmal, um zu tanzen. Und manchmal haben die Mut. Und das ist für mich eine große Frage. Was machen wir, wenn etwas vorbei ist? Was machen wir dann?
Denn tatsächlich gibt es einige Kapitel in dem Buch, die 2 Jahre bereits nach diesem Krieg oder eins sogar 2,5 Jahre nach diesem Krieg spielen. Verändert sich, Matthias Dehn, die Literatur, wenn sich die Welt verändert, so wie jetzt mit all diesen Krisen?
Ja, ich hoffe es nicht eigentlich. Ich glaube, dass das Erzählen von Geschichten ist viel älter als die Veränderungen, die wir heute haben. Ich glaube, dass Harari geschrieben hat, dass der Homo sapiens sich unterschieden hat von seinen Zeitgenossen, weil die im Standard gewesen sind, um einander Geschichte zu erzählen. Und dass es so etwas gibt als die Verbildung, ja, Imagination. Ich glaube, es gibt keine gute Übersetzung von Niederländisch. Und dass wir einander, natürlich, wenn ich nach meine Söhne und Tochter, vor allem meine Söhne, die junge sind, gucke, dann lesen die keine Bücher mehr, aber die sind noch immer sehr getroffen von Geschichte, entweder in Film oder in Musik. Und dass wir einander etwas erzählen von es gab einmal, das gehört zu unserer Homo sapiens. Das sind wir.
Ein schönes Motto für diese Buchmesse. Vielen Dank, Lisa Weder und Matthias Dehn. Tanz, Tanz, Revolution wurde übersetzt von Birgit Erdmann, ist im Kanon Verlag erschienen. Der Retter, übersetzt von Andreas Ecke, erschien im Mare Verlag. Und das Gespräch haben wir hier am Messestand auf der Leipziger Buchmesse aufgenommen. Am Mikrofon war Dorothea Westphal. Danke auch.